Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, da sitzt einer wegen seines Glaubens im Gefängnis. Er muss mit dem Schlimmsten rechnen. Er zieht die Bilanz seines Lebens, wenn Sie so wollen, eine Art Gewinn- und Verlustrechnung. Es könnte sein, dass ich bald mein Leben verliere. War es richtig, wofür ich gelebt habe? Ist es mein Glaube wert, dass ich dafür im Gefängnis sitze? Vielleicht gäbe es ja noch eine Chance, wenn er seinen Glauben wieder riefe. Dann würde er weiterleben dürfen und seine Freiheit wieder gewinnen. Er hat ja auch noch so viel vor. Es ist der Apostel Paulus, von dem ich hier rede. Er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Philippi in Griechenland aus einem Gefängnis, aus einer Gefangenschaft, vielleicht in Rom oder in Ephesus. Ich denke mal, dass die meisten von uns, die das jetzt hier irgendwo sehen oder hören, nicht in solch dramatischer Lage sind. Trotzdem stellt sich für uns auch früher oder später die gleiche Frage. Was steht am Ende meines Lebens? Gewinn oder Verlust? Es gibt sicher auch unter uns manche, die schmerzlich erlebt haben, was Insolvenz und Konkurs bedeuten, geschäftlich oder privat. Wenn man sowas erlebt hat, dann weiß man, was es bedeutet, den Totalverlust erlebt zu haben. Und dann die Frage, was kann ich tun, damit mein ganzes Leben am Ende nicht im Bankrott endet? Bei dieser Frage ist es natürlich ganz entscheidend, was das denn in der Summe eines Lebens eigentlich ist. Gewinn. Oder in einem anderen Bild des Lebenslaufes, welches Lebensziel habe ich vor Augen? Wo will ich denn hin? Wofür lohnt es sich zu leben? Und wie lebe ich dann so, dass ich dieses Ziel auch erreiche? Dass also am Ende ein Gewinn steht und nicht ein Totalverlust. Welche Antworten der Apostel Paulus für sich in dieser schwierigen Lage hat, das hören wir nun aus Philipper 3, aus den Versen 7 bis 14. Ich lese uns den Absatz nach der Übersetzung der Basisbibel vor. Da schreibt Paulus, alles, was mir damals vor meinem Christwerden als Gewinn erschien, betrachte ich jetzt als Schaden. Und zwar im Hinblick auf Christus. Ja, wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Schaden. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Das Einzige, was zählt, ist, Christus zu gewinnen und zu ihm zu gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erkennen. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung vom Tod zu gelangen. Nun möchte ich nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, weil ich ja auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich schon geschafft habe, aber ich tue eins. Ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Herr Jesus, das ist nun dein Wort für uns heute Morgen. Nimm uns mit auf diesen Weg und richte unser Leben neu aus auf dieses Ziel, das sich wirklich lohnt. Amen. Zwei Grundfragen wollen wir jetzt weiter nachgehen. Ich habe sie eben schon mal angedeutet. Was ist das richtige Lebensziel? Und dann, wie sieht ein zielrichtiges Leben aus? Zunächst also das richtige Lebensziel. Mit einem, wie ich finde, dramatischen Satz fasst Paulus in Vers 7 gleich am Anfang sein bisheriges Leben zusammen. Alles, was mir damals als Gewinn erschien, betrachte ich jetzt als Schaden, als Totalverlust. Hinter Paulus liegt eine 180-Grad-Lebenswende. Er ist zu der bitteren, aber heilsamen Einsicht gekommen. Alles, wofür ich bisher gelebt habe, war für die Katz. Ja, es ist aus heutiger Perspektive Dreck, Schmutz, Kot, sagt er. Da fragt man sich ja, was mag das wohl für ein Leben gewesen sein, das der Paulus bisher gelebt hat? Was für ein Teufel mag er gar gewesen sein, dass er solche harten Worte über seine Vergangenheit findet? Und Verse vorher beschreibt er das auch, was ihn früher bestimmt hat. Er spricht von seiner untadeligen Verwandtschaft. Er stammt sozusagen aus den besten Kreisen von Gottes Volk Israel, aus dem Stamm Benjamin. Seine Familie hat ihn vorbildlich erzogen und den göttlichen Vorschriften gemäß beschnitten und gelehrt. Er hat sich diese Tradition auch persönlich zu eigen gemacht. Er ist der frommen Gemeinschaft der Pharisäer beigetreten. Und das waren die, die ihren Glauben jetzt nicht nur so äußerlich und irgendwie ein bisschen liberal gelebt haben, sondern die es mit tiefer persönlicher Überzeugung und ganzem Ernst getan haben. Man konnte ihm also insgesamt einen untadeligen Lebenswandel bescheinigen. Das ist der alte Paulus, auf den er zurückschaut. Und da fragt man sich ja, wo ist denn da nun der Dreck? Das ist doch alles eine saubere Weste. Auch viele von uns haben doch einen Grund, auf ihre Familie stolz zu sein. Auf ihren ordentlichen Lebenswandel. Also, wenn ich sie jetzt so angucke, so ganz unordentlich sieht das nicht aus, was man so erkennen kann. Manche kommen gar noch regelmäßig in den Gottesdienst, hierhin oder woanders. Es ist für sie selbstverständlich, morgens und abends zu beten. Was soll denn daran schlecht sein? Ich finde es überrascht, wie scharf Paulus hier über sein altes Leben urteilt, über eine Einstellung, die er ja jahrzehntelang geteilt hat. Aber wo ist denn da der Wurm? Ganz einfach, all die großen und tatsächlich auch beeindruckenden Lebensleistungen sind alle auf seinem eigenen Mist gewachsen. Der Blick des Menschen, auch des frommen Menschen, ist hier ganz auf sich selber gerichtet. Schaut her, wie rechtschaffen ich bin. Guckt mal, wie gläubig ich bin. Guckt mal, wie sauber mein Leben aussieht. Guckt mal, wie sehr ich mich einsetze für Gott und sein Reich. Und ganz ehrlich, ein solcher Mensch redet zwar von Jesus, aber er braucht ihn nicht. Nicht wirklich. Er braucht natürlich ein bisschen göttliche Hilfe. Das ist ja klar, sonst würde das Leben ja doch nicht funktionieren. Also vor allen Dingen dann, wenn es eng wird und man nicht mehr weiter weiß. Man braucht Gottes Beistand, um die gröbsten Fehler auszubügeln. Aber den Rest schaffe ich dann doch. Irgendwie alleine. Pastor Heinrich Kemner aus Krehling nannte das ähnlich drastisch die stinkende Selbstgerechtigkeit des Menschen. Und was stinkt da? Es ist zunächst eine gnadenlose Selbstüberschätzung. Mensch, hast du dich schon einmal vor dem heiligen Angesicht Gottes gesehen? Ungeschminkt und ohne Masken, wie wir es eben gesungen haben? Das Zweite, in dieser Selbstüberschätzung nehmen wir Gott nicht ernst. Denn er hält uns ja einen Spiegel vor. Er zeigt uns rettungslose Verlorenheit. Und wenn wir dann sagen, ach ja, so schlimm bin ich nun doch nicht, hilf mir ein bisschen und dann schaffe ich das schon. Da sagen wir doch am Ende, Gott, du übertreibst. Und das Dritte, was stinkt, ist, dass wir Jesus nicht ernst nehmen. Denn wofür musste er eigentlich sterben? Weil wir so nette, rechtschaffene Typen sind? Weil wir ein bisschen moralische Unterstützung brauchen? Paulus ist vor Damaskus dem lebendigen Jesus begegnet. Und er sagt, was ich bei ihm gewonnen habe, das ist so unvergleichlich, da kann ich kaum noch begreifen, dass ich früher meinte, ohne diesen Jesus zurechtzukommen. Wenn ihr mich jetzt nach meinem Lebensziel fragt, dann fällt mir nur noch eins ein, nämlich die Gemeinschaft mit diesem Christus. Die möchte ich haben, die möchte ich behalten, die soll rund werden. Und so hat Gott es mir gezeigt. Alles andere, sagt Paulus, könnt ihr echt vergessen. Und dieser Jesus ist auch darum so unvergleichlich, weil er uns an die höchste Stelle im Universum führt, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das kann sonst keiner. Und, das ist das Verrückte, dieses Ziel gibt's auch noch geschenkt. Ich kann und darf allen selbstgemachten und selbst erreichbaren Zielen getrost den Abschied geben. Wenn ich Gott wirklich Gott sein lasse, wenn ich nicht mehr versuche, Gott vor meinen eigenen Karren zu spannen, dann wird sichtbar, was er will. Mich retten. Und das auch noch für mich umsonst. Anders geht es nicht. Paulus erklärt diesen Geschenkcharakter des Glaubens gleich dreimal. So wichtig ist ihm das. Er sagt erstens, ich bin von Jesus Christus ergriffen. Also er hat mich gepackt. Nicht ich ihn festgehalten, damit er mir nicht wegläuft. Er hat mich ergriffen. Das zweite, er hat mich durch Christus gerufen. Nicht ich habe gesagt, Jesus, komm mal und rette mich. Sondern Jesus ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich will dich retten. Ich habe mich nicht selbst zum Christen gemacht, als ich seinen Ruf gehört habe. Und das dritte, sagt Paulus, Gott rechnet mir die Gerechtigkeit von Christus an. Nicht ich habe mich als rechtschaffender Christ erwiesen und darum darf ich jetzt in den Himmel kommen. Immer wieder malt uns Paulus diese grundlegenden Fakten unseres Glaubens vor Augen. Und er schreibt es an Christen, die er herzlich lieb hat, aber wohl doch auch an Menschen, die nur allzu leicht anfangen, sich auf ihren Glauben irgendetwas einzubilden. Nochmal, nicht? Es sind ja keine Heiden, die er schreibt. Es sind Christen, Menschen, die irgendwie zu Jesus gehören. Aber es sind allzu leicht Menschen, die sich auf ihren eigenen Glauben etwas einbilden. Und wer damit anfängt, der steht am Ende mit leeren Händen da. Aber wer ganz auf Christus setzt, dem ist der Siegespreis für sein Lebensende jetzt schon zugesagt. Nicht erst mal gucken, ob du es schaffst und wer dann gewinnt, sondern jetzt schon zu wissen, du bist dabei. Gott garantiert es dir, du darfst auferstehen und für immer bei mir sein. Das ist das großartige Ziel, auf das wir als Jesus-Leute zugehen. Hätten wir es mit einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung zu tun, dann müsste ich jetzt mit der Predigt eigentlich schließen. Die Summe steht, das Ergebnis steht fest, fertig. Die Gemeinschaft mit Christus ist im Glauben hergestellt. Alles ist geklärt. Aber nun ist ja die Gemeinschaft mit Christus kein Ding, das ich nun fertig in die Tasche stecken kann. Also wir bereiten gerade Kuratoriumssitzung unserer Stiftung Hensoldtförder vor und einen Jahresabschluss vorlegen, dicke Stapel an Papieren und was wir da also alles ausrechnen lassen müssen. Das ist fertig. Das kann man abgeben, in die Tasche stecken, fertig. Aber Gemeinschaft mit Gott, um die es hier geht, ist ja etwas Lebendiges, etwas Dynamisches. Da ist Bewegung drin. Und darum brauchen wir noch einen zweiten Aspekt neben dem ersten. Indem wir über das richtige Lebensziel nachgedacht haben, geht es jetzt um das Ziel richtige Leben. Und so fragt Paulus, wie können von Christus ergriffene Menschen so leben, dass die Gemeinschaft mit Christus lebendig bleibt? Zunächst einmal sagt Paulus, sie schielen nicht ständig zurück. Ich vergesse, was hinter mir liegt, sagt Paulus. Und das gilt, ich denke, im Guten wie im Schlechten. Die einen sind wie gebannt von ihren Schlechtigkeiten, die sie früher ohne Christus skrupellos taten. Die anderen feiern ihre alten Siege mit Jesus. Die einen kommen von alter Schuld nicht los oder den Entbehrungen in der Kindheit. Die anderen träumen von den guten alten Zeiten in der Gemeinde. Paulus blickt nach vorne. Und das, während er im Gefängnis sitzt und mit dem Tod rechnen muss. Das wäre ja die Gelegenheit, von früher zu erzählen und die alten Geschichten aufzuwärmen. Aber Paulus schaut nach vorne. Er lässt sich die Zukunft von niemand rauben, auch nicht durch Gefangenschaft und Tod. Das Erste, er schaut nicht zurück. Das Zweite, Paulus bleibt nüchtern und bescheiden. Auch ein Christ, der das richtige Ziel kennt, ist noch unterwegs. Noch ist die Herrlichkeit von Gottes Reich in dieser Welt verborgen. Auch Paulus kennt keine Abkürzung, wo man mal schnell eben vor dem Thron Gottes steht und dann alle Schwierigkeiten der Welt beseitigt sind. Auch Paulus sagt, ich bin noch nicht vollkommen. Das alles kommt erst noch. Aber darum gibt es ja auch etwas zu hoffen, ein Ziel, auf das wir zuleben. Darum können wir Christen in einer Welt voller Bedrückungen und Sorgen und Krankheitsfragen und Virusfragen, also viele ungelöste Fragen, Christen können fröhlicher sein, weil sie wissen, das Beste kommt noch. Gefährlich wird's nur dann, wenn wir meinten, schon am Ziel zu sein. Denn dann könnte man in der Verantwortungslosigkeit landen. Und darum schreibt Paulus als Drittes von der Mühe, die auch im Christsein steckt. Es ist vom Ausstrecken die Rede, vom Rennen in einem Lauf des Lebens. Luther übersetzt es mit Nachjagen. Da merken Sie, das ist kein Sonntagsnachmittagsspaziergang, sondern da steckt Mühe drin. Christsein ist kein Spaziergang. Christsein kann in dieser Welt nicht nur etwas kosten, sondern für manche sogar das irdische Leben. Und trotzdem ist Paulus nicht bange. Er verfällt auch nicht in einen neuen Leistungsstress, denn er kommt ja von der Gemeinschaft mit Christus her. Ich bin ja schon bei Jesus. Mehr geht gar nicht. Christus hat mich längst ergriffen und er wird mich auch nicht wieder loslassen. Das ist die Gewissheit, die trägt, mitten in aller Mühe, die es auch im Glaubensalltag gibt. Wie können wir Christen so leben, dass die Gemeinschaft mit Christus lebendig bleibt, indem wir erstens nicht zurückschielen in ein Leben ohne Christus, indem wir zweitens nüchtern die Unvollkommenheit der Welt einplanen, indem wir uns drittens nicht verantwortungslos treiben lassen und, das ist nun das Vierte, indem wir unsere selbstgesteckten und äußerst vergänglichen Ziele preisgeben und mit Paulus sprechen, Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erkennen. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich sein werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung vom Tod zu gelangen. Was will er? Christus erkennen. Ganz in der Gemeinschaft mit Christus aufgehen. Da öffnet sich der Himmel und die Auferstehung kommt in den Blick. So sieht zielgerichtetes Leben aus. So lässt sich die dunkle Todesahnung aushalten. Im Ausblick auf die himmlische Herrlichkeit, die uns durch Christus garantiert ist. Pastor Wilhelm Busch aus Essen erzählt einmal von seiner ersten Begegnung, von seinem ersten Besuch im Essener Jugendhaus. Wer von Ihnen schon mal in Essen gewesen ist, das Haus steht noch direkt hinterm Bahnhof. Können Sie sich so Bahnhofsviertel vorstellen? Das ist nicht die High Society, die da wohnt. Und das war in den 20er Jahren voll mit dem, was man so unter Ruhrpott sich vorstellt. Also da waren die Malocher unterwegs, so war das auch. Und das waren auch die Menschen, die jungen Menschen, die dorthin kamen. Der alte Wilhelm Weigel lebte noch und zeigte ihm das Haus. Busch fand das alles sehr praktisch und sehr gut. Es ist sozusagen die erste institutionalisierte Jugendarbeit, christliche Jugendarbeit in einem eigenen Haus in Deutschland, die da so gegründet war. Sie gehen so durchs Haus und das ist alles toll und super und da gibt es einen Sportraum und was die alles schon hatten. Und dann kommen sie in den großen Saal. So vielleicht wie hier, nicht ganz so vornehm. Und in dem großen Versammlungssaal im Haus hängt ein einziges Bild. Also nicht so geschmückt wie hier bei uns alles, ein einziges Bild. Und auf diesem Bild ein weißes Pferd und auf dem weißen Pferd der wiederkommende Christus. Wilhelm Busch war Kunstkenner, der hat mal Kunstgeschichte studieren wollen. Und dieses Bild ist der reinste Kitsch. Es schüttelt ihn. Also können Sie sich vorstellen, so ein Schinken an der Wand, weißes Pferd, Christus irgendwie in Herrlichkeit da drauf. Das ist künstlerisch der pure Kitsch. Und er denkt auch noch, was soll ein solches Bild hier mitten in der Großstadtjugend? Was sollen die jungen Leute der 1920er Jahre, also die moderne Jugend von heute, was soll die mit so einem uralten Bild anfangen? Und Weigel erklärt es ihm. Ich lese Ihnen den Absatz vor. Siehe, diese Jungen hier sind morgen wieder in ihren Schulklassen, auf ihren Büroschemeln, in Fabriken und Werkstätten. Da müssen sie viel Spott ertragen und viel Feindseliges gegen das Christentum anhören. Da sagt ihnen nun dieses Bild jeden Sonntag, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Diesen auferstandenen Jesus vor Augen. Diesen auferstandenen Jesus vor Augen, das gibt Kraft und Mut für den Alltag. Es gibt ihn allerdings auch nur auf dem Weg des Leidens und des Todes. Wenn ich Gemeinschaft mit Jesus habe, dann habe ich auch Gemeinschaft mit seinen Leiden und seinem Tod. Nur so, aber auch so komme ich dann zum Ziel. Diese schweren Wege, vor denen Paulus im Gefängnis und manche Menschen weltweit heute stehen, sind erträglich, weil es Jesu Wege sind. Wege, auf denen Jesus dabei ist. Es sind keine leichten Wege, Leidenswege sind nicht zu verherrlichen. Aber mit Jesus kann man sie aushalten. Ja, noch mehr, mit Jesus kann man sie überwinden, weil man weiß, sie sind nicht das Letzte in meinem Leben. Am Ende steht mein Herr, der mich in seiner Herrlichkeit in Empfang nimmt. Und so frage ich euch, wonach jagt ihr in eurem Leben? Was ist für euch erstrebenswert? Wie sieht eure persönliche Gewinn- und Verlustrechnung aus? Paulus stellt uns das Leben mit einem einzigartigen Ziel vor Augen. Er malt es uns vor Augen, die Gemeinschaft mit Jesus, dem Sohn Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, sagt er auch uns, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich tue eins, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus berufen hat. Amen. Wir beten. Herr Jesus, mitten auf unserem Lebensweg halten wir heute Morgen inne. Und du fragst uns, jeden von uns, so ganz persönlich, wo stehst du, wohin bist du unterwegs? Kommst du zum Ziel, in meine Herrlichkeit? Herr, wir nehmen uns einen Moment Zeit, mit dir darüber zu reden. Herr Jesus, wir wollen mitkommen, mit dir durchs Leben gehen und zum Ziel kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne darin zum ewigen Leben. Amen.